Willkommen zu einem weiteren Löwengeflüster Deep Dive, der Aftershow-Podcast zu der Sendung Die Höhle der Löwen im Interview mit einzelnen Gründern und Gründerinnen, um noch mehr Fragen zu klären, um zu sehen, wie die Gründer und Gründerinnen sich nach der Show fühlen und wo ihr Unternehmen inzwischen steht. Ich grüße euch zu dem nächsten Doppelpack. Mein Name ist Matthias und ich hatte die Ehre, mit Forrest Gump zu sprechen, beziehungsweise dem Gründer Thomas Krämer, seines Zeichens Publikumsliebling der letzten Folge und Löwenschreck, wenn man das so bezeichnen darf. Warum Thomas Krämer sich entschieden hat, 4 Angebote der Löwen abzulehnen, wie groß der Kaugummimarkt ist und wie weit seine Vision ist, in die Supermarktregale vorzudringen, das besprechen wir in einem super spannenden Gespräch. Direkt im Anschluss spricht Julius dann mit dem Ludwig von Let's Act. Let's Act, die App, die Volunteers mit gemeinnützigen Firmen zusammenbringt, präsentiert von 2 extrem jungen Gründern mit gerade mal 20 und 21 Jahren, hat uns sehr beeindruckt. Warum der emotionale Ausbruch von Nico Rosberg zu einem Absturz der Plattform geführt hat am Tag der Ausstrahlung und was genau das Geschäftsmodell ist, von dem wir nur wenig erfahren haben, weil bis zu 30 Minuten der Diskussion gar nicht ausgestrahlt wurden. Darüber diskutiert Julius mit Ludwig. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Löwengeflüster Deep Dive. Willkommen zu unserem nächsten Löwengeflüster Deep Dive, unserer Interviewserie mit ausgewählten Gründerinnen nach der Show. Mein Name ist Matthias und ich habe heute die Ehre, den souveränen Thomas Krämer von Forrest Gump sprechen zu dürfen. Forrest Gump ist ein biologisch abbaubares Kaugummi, das nachhaltig in Zentralamerika produziert wird und sich jetzt anschickt, dem Platzhirschen Wrigley's im Supermarktregal den Kampf anzusagen. Dass der Gründer Druck aushalten kann, hat er bewiesen, denn Thomas hat einfach mal 4 Angebote der Löwen dankend abgelehnt. Wie es dazu kam und vor allem, was Thomas sich dabei gedacht hat, besprechen wir jetzt. Thomas, erstmal herzlich willkommen hier im Löwengeflüster Deep Dive. Sag uns doch direkt, wie du dich heute fühlst, einen Tag nach der Ausstrahlung deiner Entscheidung im Fernsehen.
Hallo zusammen. Ich freue mich erstmal, dass wir sprechen und dass wir ein bisschen die Chance haben, noch was aufzuarbeiten. Finde ich übrigens eine sehr gute Idee, dass ihr das macht und bin auch gerne Teil davon. Zu deiner Frage, wie geht's mir? Gut, ich habe wenig geschlafen, weil ich glaube ich noch voller Adrenalin war nach der Show. Das muss ich ganz klar so sagen. Die Ausstrahlung ist ja meistens relativ lange dann schon weg. Man kennt den Schnitt nicht, man weiß nicht genau, wie man nachher am Ende des Tages auch dargestellt wird. Bei allem, was da in einer länger, relativ langen Zeit besprochen wird, ist ja dann doch nur ein ganz kleiner Ausschnitt davon in der Show nachher.
Ja, und bist du happy?
Die Aufregung war groß.
Wie du dargestellt wurdest, bist du da happy, bist du zufrieden oder hast du dir das anders vorgestellt?
Ist, glaube ich, beides richtig. Ich habe es mir nicht anders vorgestellt. Ich habe so ein bisschen erwartet, dass es so kommt, wie es ist. Ich wusste ja auch, dass die was draus machen müssen, dass ich keinen Deal gemacht habe, trotz der 4 Angebote. Also es gibt einen Spannungsbogen, das war mir schon klar. Und es werden auch sicherlich irgendwie Sachen rausgepickt, die so ein bisschen kritisch sind und oder kritisch gesehen werden könnten. Und am Ende des Tages fehlt natürlich ganz viel toller Gesprächsstoff auch, der in der Show gewesen ist guter Austausch zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema Team, zum Thema, wie wir uns bisher entwickelt haben. Das ist jetzt nicht vorgekommen. Aber was ich gut fand, ist, dass sie den Pitch so sehr on point eigentlich gezeigt haben, wie er war. Das war ja alles irgendwie One Take. Und vor allen Dingen auch das Feedback der Löwen, das, was mich persönlich sehr gefreut hat, dass es so positiv war, durch die Bank eigentlich zum Produkt selber, zum Konzept selber. Und das freut mich sehr, dass das auch so rübergekommen ist. Und das konnten wir uns eigentlich nur wünschen. Ja. Deshalb bin ich glücklich mit dem, wie es gewesen ist, muss ich sagen.
Okay, ja, das ist doch schön. Aber es ist auch interessant, da freue ich mich schon ein bisschen noch die Sachen zu hören, die wir nicht gesehen haben. Das interessiert mich ja immer. Trotzdem muss man schon mal sagen, ihr seid auf jeden Fall der Gewinner des Abends. Ja, also 4 Angebote bekommen zu haben, das ist ja ein sehr klares, positives Zeichen für das Produkt von Seiten der Löwen. Aber auch, was wir uns immer anschauen, ist auf Google Trends, wie die Aufrufe, die Seitenaufrufe während der Show sind. Und da seid ihr auf jeden Fall unter den 5 Startups, die vorgestellt wurden, ganz vorne dabei gewesen. Das heißt, auch im Publikum rein faktenbasiert auf sehr großes Interesse gestoßen. Wie ist es eigentlich? Also ihr macht Kaugummis. Ja? Also ich stelle mir jetzt einfach vor, ihr habt, ich habe es noch nicht probiert, muss ich fairerweise sagen, aber ihr habt jetzt ein Kaugummi produziert, was im Endeffekt das machen soll, was ein Kaugummi immer macht. Ich nehme es im Mund und es schmeckt gut und ich kann drauf rumkauen, aber du sagst, es ist nicht aus Plastik, sondern es ist aus einem biologisch abbaubaren Material und wird auch noch nachhaltig produziert. Also eigentlich, es kann alles wie bisher, aber es hat weniger Nachteile als die bisherigen Produkte. Habe ich das so richtig verstanden?
Genau, also der Grund, warum ich Forstgang gegründet habe, ist der Ärger und ein kleiner Schock auch und die Frustration darüber, dass ich Mitte 30 zum ersten Mal davon erfahren habe, dass ich davor bestimmt mindestens 20, wahrscheinlich länger Jahre auf Plastik gekaut habe, ohne dass mir das jemand gesagt hat. Das ist schon auf jeden Fall der Main-Impuls gewesen zu sagen, was geht ab?
Okay.
Warum? So, warum kann mir das jemand unterjubeln?
Ist quasi? Nicht ganz fair, oder? Das Produkt heißt Kaugummi und Gummi ist Plastik, oder? Also ich würde sagen, steckt im Namen drin.
Ja, also ich bin ehrlich gesagt nie davon ausgegangen, dass es aus Erdöl gemacht wird, Kaugummi, sondern dass es aus Naturgummi gemacht wird. Es gibt ja auch Autoreifen aus Naturgummi oder irgendwie Schuhe aus Naturgummi. Und mir war es ehrlich gesagt nicht klar, dass man unter einem Lebensmittelzusatzstoff wie Kaumasse, das wird ja auch als Kaumasse deklariert, synthetische Stoffe, auf denen man faktisch ja kaut. Man soll es nicht runterschmecken, aber man kaut die ja im Mund. Es werden Mikropartikel abgesetzt, die sind im Blut nachweisbar, dass das erlaubt ist, dass das als Lebensmittel so angeboten wird. Das war mir nicht klar und aus dem Impuls heraus, dass ich dann festgestellt habe, damals, es wurde mal anders gemacht. Es wurde mal aus natürlichem Gummi tatsächlich gemacht, aus Chicle, was ein bisschen ähnlich ist wie Kautschuk vom Stoff her. Habe ich mich intensiver damit beschäftigt, als ich es rausgefunden habe. Und das ist dann so weit gegangen, dass ich ein bisschen nerdig mir Zutaten gekauft habe, in der Küche angefangen habe, Kaugummi zu kochen, wirklich noch aus Spaß und aus Hobby und aus reiner Neugierde. Und daraus ist Forstgum dann nach vielen Jahren Entwicklung, Testen und Tüfteln entstanden. Und es war ein sehr langer Prozess, ich habe mir sehr viel Zeit dafür gelassen. Die Idee besteht schon wirklich lange, das zu tun.
Ja,
und jetzt bin ich froh, dass ich es durchgezogen habe.
Ihr seid im November 2019 auf den Markt gegangen, wenn ich das auch in der Aufzeichnung richtig jetzt gehört habe. Ihr hattet dann zum Zeitpunkt der Aufnahme 120.000 Euro Umsatz oder 120.000 Euro Produkte verkauft. Ungefähr das Gleiche, ne? Weil ihr ungefähr einen Euro Innenumsatz habt. Wir waren uns nicht ganz sicher, wann genau aufgezeichnet wurde, ja, also ob da jetzt 3 oder 4 oder 5 Monate waren, aber sag doch mal ganz kurz, wo ihr jetzt steht und wie viel Umsatz ihr so im Monat macht und dann gerne auch, was so dein Plan ist, ja, wo das hingehen soll.
Ja, also wir haben zu der Zeit, das war im Grunde genommen so richtig unser vierter operativer Monat, also eigentlich unsere 3 richtig operative Monate hatten wir hinter uns, inklusive schon der erste Corona, wo alle Messen ausgefallen sind und Co., das, was wir eigentlich alles noch machen wollten, um wirklich irgendwie zu zeigen, hey, wir sind jetzt da. Ja. Das ist ja alles am Anfang des Jahres, wie für viele andere auch, flachgefallen. Und damit mussten wir umgehen und hatten zu der Zeit ungefähr 100.000 Packungen verkauft und sind jetzt auf dem Weg, also wir machen jetzt ungefähr 55.000, 60.000 Packungen im Monat, die wir aktuell verkaufen. Und das wollen wir natürlich noch steigern und bis zum Ende des Jahres noch anheben. Und genau, und wo das dann noch hinführen wird im nächsten, übernächsten Jahr, das wird sich jetzt zeigen. Da ist ganz schwer, eine Prognose abzugeben. Ich bin nicht so richtig froh davon, damit schon mit großen Zahlen um sich zu werfen, aber so zur Einordnung, der Kaugummi-Markt in Deutschland hat ungefähr 700 Millionen Euro Umsatzvolumen. Es gibt eigentlich einen großen Player, der hat 80% des Marktes. Und es gibt so gut wie keine natürliche bzw. pflanzliche Alternative. Das heißt, das ganze Produktsegment pflanzliches Kaugummi, natürliches Kaugummi, biologisch abbaubares Kaugummi entsteht gerade erst. Wir sind also da ganz vorne mit dabei. Und wie viel Potenzial das nachher hat, dass Leute sagen, ich habe keine Lust auf Plastik zu kauen, oder mir Erdöl in den Mund zu stecken. Das werden wir dann sehen, ob das 10% sind oder 20% oder vielleicht auch 50. Das werden die nächsten Jahre zeigen.
Okay, also mit der Ambition auf 50% Marktanteil von einem 700 Millionen Euro Markt in nur Deutschland, muss man ja sagen. Da gibt es dann noch ein paar andere Leute, die Kaugummis kauen in der Welt. Da würde ich sagen, da ist ja die Bewertung schon relativ fair gewesen.
Also ich rede jetzt vom Potenzial für pflanzliches Kaugummi, nicht nur für Forrest Gump. Das ist sicherlich, werden wir nicht die einzigen bleiben und sein. Also alles gut. Das ist ja auch richtig so.
Apropos, ja, Wettbewerb. Das wäre jetzt auch so eine Frage, die ich hatte. Wie viel andere pflanzliche Kaugummis gibt es schon auf dem Markt?
Es gibt, ich kenne so drei, also nicht nur in Deutschland, sondern so weltweit, beziehungsweise nicht in Europa, sondern weltweit kenne ich persönlich, glaube ich, 4 oder 5 Marken, die schon in die Richtung gehen, in verschiedenen Ecken, in Japan, in USA, und auch schon im europäischen Markt, die das Potenzial erkannt haben und plus minus zu der Zeit wahrscheinlich angefangen haben, im Kleinen das schon zu verkaufen und das weiter zu entwickeln. Also der Markt wacht in die Richtung auf und ich finde, das ist eine sehr positive Entwicklung.
Aber um jetzt hier mal so einen Gründerdiskurs wieder zu machen, du hast sozusagen, die Entstehungsgeschichte ist tatsächlich ein Problem, was du bei dir selber gesehen hast. Jetzt hast du dich damit beschäftigt und deswegen hast du Wettbewerber im Ausland dann logischerweise irgendwann auch entdeckt. Es ist jetzt nicht so, dass du sagst, da gibt es einen in Amerika, die machen das seit 2 Jahren und haben dann eine Multimillionen-Dollar-Bewertung und dann hast du gesagt, cool, das kann ich doch auch in Deutschland machen.
Nee, tatsächlich habe ich keine Ahnung davon gehabt. Also gab es das zu der Zeit, als ich angefangen habe, über dieses Projekt nachzudenken und die ersten Tests zu machen, die ersten Entwicklungsstufen für mich selber zu tun, hatte ich keine Ahnung. Ich glaube, da gab es einen in den USA, aber die waren wirklich komplett am Anfang. Und ich hatte nur zu der Zeit, also ich hatte einen coolen Job, der hat mir sehr viel Spaß gemacht, den habe ich noch ein paar Jahre weitergemacht und dann habe ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr Zeit gelassen, meine Idee zu verwirklichen und habe die auch gebraucht.
Das war deine Position bei Charity?
Genau, richtig, okay. Genau.
Ja. Und, wir sind ja hier große Fans von Online-Marketing-Rockstars und Philipp Westermeier. Insofern haben wir dich da auch schon gehört, ohne zu wissen, dass du dann zu den Löwen kommst. Aber ja, okay.
Ja, genau. Bei Lemonade Charity war ich vorher, habe das mit aufgebaut, mehrere Jahre lang. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Wir sind auch gut unterwegs gewesen und das ist dann eben jetzt ein neues Projekt von mir und während der Zeit habe ich mich quasi schon so ein bisschen nebenbei, aber hobbymäßig mit dem neuen Projekt beschäftigt, aber es war halt nicht so präsent, bis ich dann irgendwann an einen Punkt gekommen bin, dass ich gesagt habe, let's do it. Aber der ursprüngliche Impuls, um darauf zurückzukommen, war wirklich die Vorlesung in München, in der mein Professor meinte, daraus, aus Chiclesaft, aus diesem Baumsaft wurde mal Kaugummi hergestellt und ich mich gefragt habe, woraus wird es denn eigentlich heute gemacht, wenn es nicht Baumsaft ist oder nicht kein natürlicher Gummi? Das war mein erster Impuls, da wusste ich noch von keinem anderen Kaugummi-Hersteller.
Nee, ist ja gut, ich gehe da nur darauf rein, weil wir das ja auch so ein bisschen für potenzielle andere Gründer machen und viele fragen uns ja auch immer so, wie komme ich eigentlich, ich habe Bock zu gründen, aber wie komme ich eigentlich auf die Idee? Und ich denke, beides sind valide Wege, ne? Also ein Businessmodell, was in anderen Regionen der Welt funktioniert, auf Deutschland zu übertragen, ist ja auch ein valider Weg, haben ja auch viele schon gemacht und wollte das jetzt einfach nur klarstellen, du hast diesen Weg genommen, du hast ein Problem erkannt oder etwas, was dich halt gestört hat und das hast du halt gelöst. Ja, alles komplett, das ist komplett wertfrei. Okay, super, habe ich das verstanden. Jetzt, bevor ich nochmal auf die Bewertung und Umsatzziele und so weiter eingehe und vor allem, wie du mit den Angeboten umgegangen bist, gab es ja einen kleinen Schockmoment. Dieses ganze Thema dein Produzent, mit dem du zusammen die Kaugummis produzierst, hält Rechte an der Rezeptur. Das ist rausgekommen in der Show und ist ja nicht so gut angekommen, zumindest jetzt in dem Schnitt, den wir gesehen haben gestern im Fernsehen. Erklär doch noch ein bisschen, wie da die Situation ist zwischen dir und dem Produzenten und warum du mit der Information nicht direkt an die Löwen rangetreten bist.
Ach, im Grunde genommen, da muss man so ein bisschen dahinter steigen, was wir eigentlich machen. Ne? Also ich habe eine Rezeptur entwickelt, vorentwickelt und dann mit dem Produzenten weiterentwickelt, mit dem ich ein freundschaftliches, aber auch partnerschaftliches Verhältnis habe. Wir sind weder voneinander abhängig, noch sind wir irgendwie, wenn wir uns in irgendeiner Form im Wege stehen, wir pflegen eine aktuell super freundschaftliche Zusammenarbeit. Der macht einen wahnsinnig guten Job, hat extrem hohe Qualitätsstandards, extrem hohe nachhaltige Standards in der Produktion. Eigentlich das, was ich selber aktuell gar nicht in der eigenen Produktion umsetzen könnte. Ich könnte es aber auch selber machen, wenn ich wollen würde. Ich will es nur nicht. Mhm. Und das ist, glaube ich, in der Show nicht so richtig rübergekommen, beziehungsweise das war zum Beispiel auch ein Teil, für den ich von den Löwen wahnsinnig viel positives Feedback bekommen habe, nur ist das gar nicht halt vorgekommen in der Show. Also ich habe denen das ganz explizit erklärt, warum ich nach dem ersten Impuls von Herrn Maschmeyer, der ja gesagt hat, ja, aber, habe ich dann erklärt, warum das wie wo ist und habe nachher, und das ist auch tatsächlich bei dem Thema Bewertungen dann nochmal aufgekommen, weil ich da ja auch gesagt habe, ey, ich habe hier eine rote Linie, weil ich habe Freunde und Partner, mit denen ich zusammenarbeite, und da habe ich auch immer gesagt, ey, ich habe, es ging dann eher um die Frage, ja, aber was machst du, wenn du so groß wirst, dass der das dann nicht mehr handeln kann? Und da habe ich gesagt, ich will mit dem wachsen. Ich möchte mit meinem Produktionspartner, dem ich vertraue, dem wir für eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit haben, möchte ich gerne wachsen. Und ich weiß, dass der das Potenzial dazu hat. Und ich habe das auch. Und all good. Ich mache mir keine Sorgen um das Thema Rezeptur und auch nicht um das Thema, wir könnten uns gegenseitig im Weg stehen. Wir haben das natürlich auch in vernünftige Vereinbarungen gegossen, das ganze Thema. Und das war, das haben wir super gut besprochen. Dafür hatten wir sogar relativ viel Zeit. Was nachher draus geworden ist, ist das, was ihr gesehen habt. Und fair enough, ich kann es auch verstehen, dass man das so ein bisschen dreht, weil, wie gesagt, ich habe ja keinen Deal gemacht. Aber ich bin mit einem sehr guten Gefühl aus dieser Diskussion eigentlich in die nächste reingegangen, in der Höhle selber, in der Aufzeichnung. So kommt es ja halt jetzt nicht bei der Aufzeichnung nicht rüber.
Ein bisschen kommt das schon rüber, wenn man die Show jetzt kennt, ja, weil es gab auch schon Gründer, die an so einem Thema dann halt einfach gescheitert sind, wo dann einfach im nächsten Schnitt die Löwen alle aussteigen. Okay, und das ist ja nicht passiert, ne? Es hat sich ja gedreht. Also man hat nicht ganz verstanden, warum es sich gedreht hat, aber man hat verstanden, dass es sich gedreht hat. Ja, also du hast
die
Kurve zurückgekriegt, ja.
Ja, und, ja, genau.
Aber genau dafür ist eigentlich jetzt ja auch der Deep Dive da, ne? Damit wir diese Fragen stellen können. Das finde ich super spannend, wie du das quasi jetzt auch selber bewertest, ne? Und auch mit diesem strategischen Move, dass du sagst, mir ist total bewusst, ich habe keinen Deal angenommen. Also müssen die jetzt als TV-Sender natürlich auch ein Entertainment-Produkt daraus machen. Das ist halt so, ne? Auf den Deal hat man sich eingelassen, als man das unterschrieben hat. Ja, und Janis, mein Co-Founder, hat ja auch im Podcast gesagt, er versteht deine Position total, dass man als Gründer im Fernsehen jetzt nicht alle seine Betriebsgeheimnisse komplett ausplaudert. Ja, da muss man sich halt vorher auch überlegen, wohin will man gehen. Du sagst, du hast eine klare rote Linie gezogen. Du hast ja auch erwähnt, dass es andere Gesellschafter gibt. Ja, das heißt ja, dass andere Leute sozusagen investiert sind in der Firma und Anteile haben. Das kann ja, in der Regel ist es Geld, aber es kann ja auch, wir haben uns gefragt, ob das eventuell der Produzent selber ist. Also wie sieht die Gesellschafterstruktur denn aus? Also kannst du da was zu sagen?
Genau, ich habe das auch, das war relativ cool besprochen in der Show. Ich weiß gar nicht, das war gestern auch, glaube ich, überhaupt kein Thema, aber da haben wir natürlich auch drüber gesprochen. Ist ja auch was die Löwen unbedingt interessiert hat. Und da ich habe zwei Partner, zwei Freunde, zwei Unternehmer drin, die und tatsächlich auch stillschweigend drei weitere Förderer aus dem privaten Kreis, die gesagt haben, komm, wir unterstützen das in kleineren Summen. Und meine zwei Partner, Bernhard Murk, Cengiz Tülü, die sind selber erfahrene Leute im Businessbereich, haben schon ein Unternehmen gegründet, haben schon Investments getätigt, unterstützen mich, weil sie an dieses Projekt glauben, weil sie sagen, das hat großes Potenzial und hat einen nachhaltigen Charakter. Wir würden das gerne fördern. Wir glauben an Tom und sein Team, und die stecken mit drin, und das ist auch voll cool, und da bin ich super happy drüber, dass die da Lust drauf hatten. Und
mega, also hat ja überhaupt keiner was gegen genau. Investoren, und vor allem wenn die, ne, also wenn es dann auch Investoren sind, die dir vielleicht auch noch helfen, weil sie gewisse Expertise mit reinbringen und sich da einbringen, ist doch super. Wie sieht's
aus? Also,
habt ihr sozusagen dann die Firma gedrittelt, oder haben die nur einen kleinen strategischen Anteil, weil sie halt ein Investment gemacht haben? Wie viel bist du noch Herr über deine Anteile?
Über 90%.
Okay.
Also das ist weit über 90%. Also ich bin sowohl Herr der Anteile als der Firma und auch operativ, und das war auch ein wichtiger Teil unserer Vereinbarung. dass ich mit meinem Team die Firma leite und führe und Förderer und Berater habe, die tägliche Entscheidungen, die Wege mitgehen, die wir haben. Also das ist all good. Und was ich noch dazu sagen möchte, weil es auch ein wichtiger Punkt ist für mich gewesen, ist, das ist natürlich auch nachher nicht in der Show gewesen, war auch vielleicht für den Zuschauer so nicht interessant, aber was ich noch gemacht habe, ist mit der Unterstützung sehr viel über die Kreissparkasse Köln und die Bürgschaftsbank NRW gearbeitet habe. Also die Institute, die gesagt haben, wir wollen ganz bewusst Gründer im NRW, im Kölner Raum fördern. Wir gehen auch mit ein gewisses Risiko, denn wir möchten, dass hier Unternehmen entstehen mit spannenden Konzepten auch. Und das ist ja auch nicht ganz üblich aus dem FMCG-Bereich, weil die meisten Sachen, die wirklich gefördert werden, sind ja digital oder produktionslastig oder Technik- und Know-how-lastig. Und das fand ich super cool und das hat mir sehr viel Freude gemacht, dass wir da Unterstützung erfahren haben.
Ja, weil du natürlich
das ist der große Teil.
In die Nachhaltigkeit reingehst. Das ist schon ein Thema, was ja aktuell schon auch viel gefördert wird. Ich muss es kurz für die Zuhörer sagen, FMCG, das ist Kurzform für Fast Moving Consumer Goods. Das ist so ziemlich alles, was halt im Supermarkt halt liegt, ja, vor allem Dinge halt wie Kaugummis oder auch Zahnpasta und so weiter. Ne? Also das ist so der Bereich. Auch, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes eigenes Feld für sich, hatten wir auch kurz erwähnt, weil du ja natürlich irgendwie eine Packung Kaugummis irgendwie verkaufst für, glaube ich, UVP um die 1,50 Euro, habe ich jetzt im Kopf, 1,30 Euro. Ne, das ist natürlich was ein ganz, ganz kleinteiliges Produkt ist. Janis hatte das schon erwähnt, dass man das jetzt schwer online verkaufen kann, es sei denn, man verkauft große Boxen, weil sich sonst einfach der ganze Aufwand für Werbung und Shipping und so gar nicht mehr lohnt. Dafür ist dann halt der Handel da. Und es Fast Moving erkennt man ja auch daran, wenn es in Summe irgendwie 1,8 Millionen Leute pro Tag in Deutschland Kaugummis kaufen, dann dreht das natürlich auch ganz schön schnell.
Genau.
Ja, das ist verstanden. Nee, sehr schönes Ding. Ich habe jetzt schon mal eine ganze Menge mehr verstanden. Was mir immer fehlt, ist so ein bisschen, wie man eigentlich auf eine Firmenbewertung kommt. Ja, also die Löwen, die sagen, in der Regel ist zu hoch. Ja, also, aber selten warum. Sie argumentieren dann immer darüber, dass die Anteile 10% ihnen zu wenig ist, weil sie sich halt einbringen wollen. Das finde ich auch fair. Ich finde immer, dann kann man ja sagen, dann gehen wir halt auf 20% und verdoppeln, ne, das Investment. Das wäre ja dann eine konsequente Antwort, um bei der Bewertung zu bleiben. Ich denke, wenn du schon Investoren drin hast, deswegen habe ich sie gefragt, dann hast du ja auch schon eine Bewertung in der Firma. Ein Startup zu bewerten ist immer schwierig. Aber du hast ja dann mindestens schon mal eine Bewertungsrunde gemacht, sonst könnten die ja keine Anteile gekriegt haben. Und das ist halt auch was, glaube ich, fast nie diskutiert wird in der Hülle, ob es schon faktische Bewertungsrunden gab. Und dann kann man ja auch schon mal sagen, okay, wenn ich ein Seed-Investment gemacht habe, also ein ganz Frühphase-Investment mit ein paar Angel-Investoren, die dann vielleicht 25, 50 oder 100.000 Euro reingetan haben und ich habe da die Firma mit 1 Million oder 1,5 Millionen bewertet und inzwischen hat sie sich halt sehr positiv weiterentwickelt und viele Meilensteine erreicht, dann liegt sie auch schon deutlich näher, dass man sagt, okay, dann bin ich halt jetzt mal mindestens mehr als 1,5 Millionen wert. Ist das so, kann ich das so vermuten, ist das bei dir gelaufen, dass ihr schon auch irgendwie eine Seed-Bewertung hattet und du jetzt bei der Höhle dann schon mit einer höheren Bewertung reingegangen bist?
Genau, also mit der Perspektive oder mit der Tatsache, dass wir zu dem Zeitpunkt Partner gefunden hatten, die uns ein gewisses Umsatzpotenzial, ich sage jetzt nicht garantiert haben, aber das Potenzial auf Basis von, sagen wir jetzt mal, in kleineren Sektoren bestehendes Wiederverkaufsmoment, das haben wir vorher getestet, dann, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich starte als Beispiel jetzt mit Rossmann und habe irgendwie aber erstmal nur Testfilialen und dann weiß ich, kann das aber ausweiten, wenn wir bestimmte Ziele erreichen, das wussten wir zu dem Zeitpunkt der Seed-Bewertung ja noch nicht, das wusste ich zu dem Zeitpunkt der Löwen, der Aufzeichnung aber schon.
Okay, und ihr seid darauf bei Rossmann, ja? Das haben wir uns, habe ich mich genau. Gestern auch, also bei Rossmann seid ihr gelistet, jetzt inzwischen deutschlandweit oder immer noch in einzelnen Filialen?
Wir sind aktuell in jeder dritten Filiale und werden das jetzt ausweiten und sind bei Famila, bei Butnikowski, bei Rewe, insbesondere in West, aber auch im Norden, starten jetzt mit Müller und Rewe to go und verschiedenen Aral Outlets. Das heißt also, das ist quasi das, was passiert ist auch in der Zwischenzeit. Das war aber zum Teil auch schon in der Pipeline, als ich in die Höhle gegangen bin, und auf Darat basierend fühle ich mich auch im Nachhinein wahnsinnig gut mit meiner Bewertung und finde, die ist gerechtfertigt und würde die oder hätte die auch bestätigt, wenn sie eine Höhle darauf eingelassen hätte und meine Kumpels, Investoren, Unterstützer sehen das genauso. Wir haben uns natürlich vorher darüber unterhalten und deshalb genau, man muss ein bisschen was mitbringen, um eine Bewertung natürlich darzustellen. Aber auch wenn wir da hingekommen wären, hätte ich die, glaube ich, gut erklären können. Aber ja, wie du richtig sagst, in diesen Deep Dive geht es meistens gar nicht in der Show selber. Und das ist auch, glaube ich, nachvollziehbar, weil es vielleicht dann doch für ein TV-Format zu abstrakt ist. Man müsste es ja eigentlich mit einem Taschenrechner und mit einem Blog machen.
Ja, das stimmt schon. Nee, also wir meinen es auch nicht kritisch. Wir haben da totales Verständnis für. Wir verstehen ja auch ein bisschen, wie TV und Entertainment funktioniert. Aber als Unternehmer und als Gründer und auch als Gründer, die selber da waren, hatten wir halt ein Bedürfnis, auch noch ein bisschen tiefer drüber zu reden, für die Leute, die es interessiert. Und
klar, ihr habt ja auch andere Zuhörer.
Gibt's auch ein paar, die das interessieren. Das freut uns sehr. Insofern, genau, also immer weiterhin auch offen für Feedback an podcast@löwengeflüster.de. Aber jetzt, um bei dir zu bleiben, du hast gerade ein bisschen meine Punch-Frage leider entkräftet. Ja, wir waren ja davon ausgegangen, dass du ganz klar mit der Strategie in die Höhle Löwen gegangen bist, keinen Deal zu kriegen, sondern halt vor allem PR, also Reichweite über die Show. Aber du sagst jetzt gerade, wenn deine Konditionen angenommen wären, dann wärst du auch total happy gewesen mit einem Deal.
Ja, es ist immer schwierig, also das trifft ja im Nachhinein, das habe ich ja bei anderen auch schon irgendwie mitgekriegt, im Nachhinein, wenn kein Deal zustande kommt, das heißt es dann, ihr habt ja nur PR gewollt, aber ich habe ja ein Angebot gemacht. Und ich gehe ja nicht in die Höhle, und wenn jetzt irgendwie Herr Dümmel oder Herr Kuffler oder Frau Wöll gesagt hätten, gut, 300.000, 10% mache ich, dann wäre ich natürlich darauf eingegangen und hätte mich darüber gefreut und wir hätten wahrscheinlich wahnsinnig gute Nachgespräche gehabt. Nur hätte, ich weiß es nicht, was passiert wäre. Fakt ist, auf meiner Linie oder auf dem Angebot, das ich versucht habe, so zu verkaufen, dass es attraktiv ist, haben wir uns nicht einigen können. Ja. Ich kann die Löwen verstehen. Ich bin fein mit meiner Position und deshalb machen wir weiter. Das ist also die Situation. Aber ich wusste es vorher nicht, dass es so kommt. Ich wusste ja wirklich nicht, was für ein Feedback ich kriege.
Ja, nee, es gibt ja zwei Optionen. Also grundsätzlich, bei uns hast du großen Respekt dafür gekriegt, weil wir dich als total sympathischen und kompetenten Gründer wahrgenommen haben, und einfach mal seine Linie dann auch durchzuziehen, das finde ich, da gehört auch ein gewisses Selbstbewusstsein dazu, weil es ja schon oft passiert, dass einfach Bewertungen mal eben um Faktor 2 oder sogar 3 reduziert werden. Ja, da geht dann halt mal schnell von der Firmenbewertung von 3 Millionen auf 1 Million runter. Und es gibt auch Gründer, die das dann annehmen, aus anderen Gründen, und vielleicht manchmal ist das auch gut so und vielleicht auch nicht. Aber in allen anderen Verhandlungen, die ich kenne, wo es um Firmenbewertung geht, gibt es auch einen Verhandlungsspielraum, der ist nicht so radikal ausgeprägt wie in der Sendung. Ja, insofern da mal bei seinem Angebot oder zumindest sehr nah in der Nähe von seinem Angebot zu bleiben, da haben wir gar nichts dagegen. Das Einzige, was wir uns gefragt haben, ist, du weißt ja eigentlich, wenn du die Show geguckt hast vorher schon mal, dass sie immer verhandeln oder fast immer verhandeln. Und gerade wenn es halt um Bewertungen geht, die über 3 Millionen sind, also bei diesen Deals, wo die Firmenbewertung vielleicht 250.000 oder 300.000 ist, da geht es dann auch schon mal schnell. Aber wenn es über 3 Millionen ist, wird in der Regel verhandelt, beziehungsweise wenn die Anteile zu gering sind. Und da hätte man sich ja auch ein bisschen drauf vorbereiten können und zu sagen können, okay, wenn ich auf 3 Millionen rauskommen will, dann gehe ich mit 3,5 Millionen rein und dann habe ich einen gewissen Verhandlungsspielraum mit drin. Und du bist halt einfach reingegangen, hast gesagt, das ist der Deal, und take it or leave it. Das ist ja schon auch eine sehr harte Verhandlungslinie.
Ja, ich habe versucht, einfach mein Bestes zu geben im Pitch und habe gehofft, dass ich das trotzdem hinkriege. Ich weiß, dass das verhandelt ist, aber am Ende des Tages ihr wisst das selber, ihr seid ja erfahren, Leute, man gründet eine Firma, steckt da krass viel Herzblut rein, will ein nachhaltiges, vielleicht auch sogar manchmal langfristiges Projekt aufbauen, wo man nicht auf den Quick Exit spekuliert. Das ist in meinem Fall so, kann ich ganz klar so sagen. Und wer Bock hat, sich daran zu beteiligen, sollte dann auch eben halt Lust haben, das Ganze zu bauen und was Besonderes zu schaffen. Und da kann ich nicht sagen, ich geh mal eben, ich so ohne weiteres 5-10% von meiner eigentlichen Wetten ab. Das ist so viel wert am Ende des Tages, wenn man daran glaubt, dass ich mir das vorher ganz genau überlegt habe, ohne aber auch von vornherein zu sagen, das wird nicht funktionieren. Ich habe schon so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass es vielleicht, und ich sage jetzt nicht, dass ich die Welt verändere, aber ich will was Schönes, Besonderes schaffen, und ich habe schon so ein bisschen die Hoffnung gehabt, und habe da mir auch Mühe gegeben, dass ich die Löwen jetzt mal anführungsstrichen vom Hocker hau. Und es hat vielleicht in Teilen geklappt, aber zumindest nicht so, dass sie von ihrer ursprünglichen wir müssen das rausverhandeln Linie abgewichen sind oder wir müssen das nochmal nachverhandeln, und dementsprechend bin ich ohne Deal rausgegangen. Das ist die ganze Geschichte.
Überhaupt kein Problem. Also in kurz, uns hast du überzeugt, ja, viele der Zuschauer anscheinend auch. Ich finde das Projekt gut, der Markt ist offensichtlich sehr groß und du hast noch sehr viel vor dir. Dafür wünschen wir dir sehr, sehr viel Erfolg. Ich frage mich, hast du andere Investments inzwischen bekommen oder suchst du weiter nach Investoren? Also nur wenn wir jetzt hier in so einer Runde drüber reden, also hast du, sollen Leute
wenn es interessant, also ich kriege Angebote oder beziehungsweise ich kriege Kontakte auf jeden Fall, das freut mich auch, und ich gehe auch sehr gerne in die Gespräche und stelle mir vor, aktuell sind wir noch so aufgestellt wie zum Start, weil wir gut aus dem Umsatz uns entwickelt haben, was nicht bedeutet, dass ich nicht auch den nächsten Schritt gehen wollen würde, auch im Einklang mit meinen bisherigen Partnern und Unterstützern. Also wenn sich jemand für das Projekt interessiert und sagt, da können wir vielleicht sogar strategisch was machen, dann bin ich immer super happy über Kontakt, klar.
Perfekt. Also dann an der Stelle sagen wir mal hier, wir haben einen super Gründer. Ich glaube auch ein super Team. Wir haben jetzt nicht viel über dein Team geredet. Da lass uns doch noch einen Satz über dein Team sagen, weil du hast gesagt, über deine Teamentwicklung, das habt ihr gesprochen, aber es wurde nicht ausgestrahlt. Team ist ja auch immer ganz wichtig. Ich fand es schon mal jetzt in der ganzen Vorbereitung von der Aufzeichnung, von dem Interview, hier hat man gemerkt, okay, du bist nicht alleine, sondern das läuft ganz gut. Da kümmern sich Leute um deine Presse anfragen und bereiten die ordentlich vor. vielleicht aus deiner Perspektive, was ist das Besondere an deinem Team?
Also du hast mit meiner Frau Kontakt gehabt, das ist natürlich super besonders. Die macht nämlich hilft uns schon mal bei der Pressearbeit aus. Ich habe eine fantastische Maren, die mit der ich auch schon vorher im Consumer-Bereich zusammengearbeitet habe, die tolles Marketing macht, tolle Kommunikation, sehr erfahren in dem Bereich, ist sehr viel Blick für die Marke hat, sehr viel Auge für Design. Lisa, die eine große Erfahrung im Bereich Daten und Finanzen mitbringt und sich auch zudem um die Produktionskoordination mit kümmert. Katrin, die auch einen Zahlen-Background hat und sehr intensiv sich um ganze Abwicklung und Logistik mit trotzdem noch kümmert. Johannes, der mit mir Vertrieb macht, und Benny, der aushilft in den Kundenansprachen. Also wir sind wirklich jetzt schon in der glücklichen Situation, in einem coolen Team arbeiten zu können, haben auch externe Unterstützer sonst noch im operativen Bereich, ob es jetzt irgendwie eine Agenturseite ist oder was man sonst noch alles braucht. Also wir sind echt, finde ich, gut aufgestellt mit Leuten, die an unser Projekt glauben und motiviert sind, und dementsprechend gucke ich auch wirklich positiv in die nächsten Monate und Jahre und hoffe, dass wir ein bisschen was verändern können und dass sich viele Leute auch darauf einlassen, dann auf Plastik im Kaugummi zu verzichten.
Thomas, ich nehme dir das 100% ab. Also wir haben hier einen Gründer mit einem super Team, mit einem Riesenmarkt, mit einer Vision, mit Nachhaltigkeit im Produkt. Jemand, der auch den Druck in der Höhle der Löwen komplett entspannt standgehalten hat. Ich finde das phänomenal. Wir drücken dir alle ganz doll die Daumen. Wenn jemand Interesse hat, an der Story sich zu beteiligen, dann meldet euch direkt bei Thomas Krämer oder bei uns. Wir stellen den Kontakt her. Ansonsten sage ich erstmal vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Sicherlich aufregende Tage jetzt. Viel Erfolg. Ich gehe mal nach deinem Produkt gucken bei Rossmann. Und freue mich dann, dass wir deutlich weniger erdölhaltiges Plastik im Mund haben werden. Danke dir.
Danke dir, es hat Spaß gemacht. Alles Gute.
Jo, mach's gut, ciao.
Tschüss.
Das war das erste Interview für heute. Vielen Dank geht an Thomas Krämer und das Team von Forrest Gump. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und wir machen direkt weiter mit Julius im Gespräch mit Ludwig von Let's Act.
Hallo zusammen, wir sind hier zu einem weiteren Deep Dive vom Löwengeflüster und ich freue mich, diesmal den Ludwig an der Leitung zu haben von Let's Act. Ludwig, schönen guten Morgen, wie geht's dir?
Wunderbar, ein bisschen übermüdet, aber...
Kann ich mir gut vorstellen, so ein Auftritt in der Fernsehshow ist sicherlich sehr, sehr spannend. Erzähl doch mal, wie habt ihr die Ausstrahlung am Montag erlebt und was war so das Verrückteste, was seitdem passiert ist?
Ja, das war natürlich ziemlich spannend, weil wir hatten vorher auch keinen Zugriff auf die Sendung. Das heißt, man sieht tatsächlich das erste Mal sich selber im Fernsehen dann auch am Montagabend, wie alle anderen. Und für uns war es halt irre, weil wir konnten uns relativ wenig auf die Show konzentrieren, weil natürlich ab dem Zeitpunkt, an dem Let's Act am Anfang einmal erwähnt wurde, sind so viele neue Nutzer schon reingeströmt, weil die natürlich auch die Szene mit Nico Rosberg gesehen haben und wissen wollten, wer dahinter steht. Und da ging es dann schon mit der Plattform ziemlich rund. Wir waren relativ schnell belastet und dann ging es eigentlich nur noch Vollzeit darum, irgendwie die Plattform wieder zum Laufen zu bekommen.
Das heißt, ich nehme an, ihr wart auch seitdem die Ausstrahlung stattgefunden hat, hattet ein bisschen technische Probleme und zum Teil auch offline, aber habe gerade, glaube ich, eine Notification über die App bekommen, dass aktuell wieder alles in Ordnung ist und die Ressourcen zur Verfügung stehen, dass die Nutzer es jetzt wieder nutzen können. Ist es korrekt soweit?
Genau, also die App läuft eigentlich wieder flüssig. Es gibt natürlich immer noch bei ein oder anderen ein paar Probleme, aber eigentlich mittlerweile sind wir wieder online und es läuft alles. Wir haben natürlich mit einem großen Nutzeransturm gerechnet und haben natürlich unsere Server auch darauf vorbereitet. Aber dass dann natürlich so viel rumkam, war selbst für uns nicht vorstellbar.
Ich nehme an, die Show wurde ja nicht vor kurzem aufgezeichnet, sondern ist schon ein paar Monate her, wie das so üblich ist bei der Höhle der Löwen. Wie war es denn für euch als Gründer, sage ich mal, in so einer doch sehr bekannten Fernsehshow dabei zu sein? Ja, und wie habt ihr euch auch darauf vorbereitet?
Tatsächlich, also bei uns war es so, wir wurden ja von der Redaktion angesprochen, ob wir uns bewerben wollen und damit machen wollen. Wir hatten das gar nicht geplant gehabt. Und dann haben wir aber gesagt, ja, das ist natürlich so eine Chance, will man sich nicht entgehen lassen. Haben dann da mitgemacht, haben uns relativ, soll ich sagen, kurzfristig auch vorbereitet auf die Sendung. Haben wir eigentlich alles ganz gut gemacht. Und dann, das Interessante ist ja, wie du sagst, es wird Monate vorher aufgezeichnet. Und man spricht ja mit den Löwen in der Höhle nicht nur 18 Minuten, sondern wir haben da, glaube ich, weit über eine Stunde gesprochen.
Ja.
Und da ganz verschiedene Fragen geklärt. Und dann ist natürlich spannend, was dann wirklich ausgestrahlt wird, wie das geschnitten wird und so weiter.
Das heißt, man hat als Gründer, nicht so richtig ein Gefühl zwischen Aufnahme und Ausstrahlung, wie das zusammengeschnitten wird und was eigentlich so der O-Ton der Sendung werden wird. Ne? Das ist eigentlich so das Spannende und auch so das Ungewisse, was man in den Monaten dazwischen hat.
Exakt, also man geht natürlich immer ein Risiko ein mit so einer Fernsehshow, weil das kann sehr wild geschnitten werden und dann wird man sehr anders dargestellt, als man eigentlich sich präsentiert hat. Zum Beispiel war es bei uns auch so, dass wir viel mehr über dieses kritischen Teil des Geschäftsmodells geredet haben und das erklärt haben. Deswegen hat sich ja dann bei allen am Ende die Stimmung wieder aufgehellt. Aber das kam halt in der Sendung fast nicht raus. Also da wurden 20, 30 Minuten über das Geschäftsmodell einfach weggeschnitten.
Reden wir doch mal kurz darüber. Wie habt ihr denn sozusagen den jetzt ausgestrahlten Schnitt persönlich wahrgenommen?
Ich denke, erstmal, es war einigermaßen okay. Also wir wurden okay präsentiert. Es war natürlich jede einzelne Kritik, die irgendwie von den Löwen kam, war drin. Aber es ist natürlich auch Fernsehen und muss spannend gestaltet werden. Was wir natürlich nicht ganz, wo es ein bisschen anders sehen, ist die Sache rund ums Geschäftsmodell. Da waren wir auch einfach nicht zufrieden, sowohl mit der Reaktion der Löwen als auch mit der Darstellung.
Da werden wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Du meintest, ihr wurdet von der Höhle proaktiv angeschrieben. Hattet ihr euch denn vor der Sendung schon mal damit auseinandergesetzt, Investoren zu suchen für euer Geschäftsmodell? oder wie habt ihr es sozusagen bis dato finanziert? Das Produkt ist ja doch relativ komplex und von meinem Empfinden her auch sehr gut gemacht. Ja? Also da erstmal herzlichen Glückwunsch zu. Aber wie war sozusagen die Finanzierungssituation vorher und hattet ihr vor Höhle der Löwen schon mal andere Investoren-Pitches, an denen ihr beteiligt wart?
Genau, also wir haben tatsächlich schon Investoren an Bord. So ein Social Impact Investor, der sich eben, der nur Social in Social Impact, also Social Startups, Sozialunternehmen investiert. Der hat uns damals auch geholfen, das Ganze überhaupt starten zu können. Weil, wie du sagst, eine App klingt immer so einfach, aber wenn man eine App wirklich macht, wir haben am Anfang unser eigenes Geld in die Hand genommen, aber es hat bei weitem nicht gereicht.
Ja.
Und das zu starten wäre gar nicht möglich gewesen ohne einen Investor. Das heißt, wenn man immer davon spricht, ja, warum seid ihr kein Non-Profit? Wenn wir Non-Profit wären, gäbe es uns gar nicht.
Ja, das glaube ich. Kannst du eine Hausnummer geben, vielleicht für auch Hörer und Hörerinnen, die selber in das App-Geschäft wollen und von der Komplexität was Ähnliches machen wollen, was ihr bis Stand heute allein in das Produkt, also in die App, an Geld reingesteckt habt, um zu dem Stand zu kommen, wo ihr heute seid, also inklusive Design und Entwicklung?
Also die Summe ist vielleicht insgesamt gar nicht so, so riesig, weil wir natürlich alles, also fast alles selber machen und uns nicht bezahlen.
Ja.
Aber trotzdem ist es schon ein niedriger sechsstelliger Betrag.
Okay. Und die Entwicklung macht ihr auch in-house oder habt ihr sozusagen einen externen Partner, einen Drittanbieter, der für euch wirklich das Coding und die Entwicklung macht?
Wir machen eigentlich das meiste in-house, aber gerade für so spezielle Themen wie Servereinrichtung, Load Balancing und so weiter holen wir uns noch externe Experten.
Okay. Ja, jetzt sage ich mal, ist so ein Investoren-Pitch natürlich auch nicht eine alltägliche Sache. Hast du denn einen Tipp für andere Gründer, GründerInnen, wie man sich auf so einen Pitch, sei es die Höhle der Löwen, sei es ein Pitch für anderen Investoren, vorbereiten kann? Oder sag ich mal, was sind die 1, 2, 3 Punkte, die du für wichtig hältst, bevor man auf so eine Bühne in so ein Gespräch geht?
Also ich denke, auch da ist es Übung macht den Meister. Wir hatten natürlich vorher schon viele Pitches für Investoren. Und wenn ich heute an meinen ersten Pitch zurückdenke, muss ich auch noch ein bisschen lachen. Also da ist man am Anfang schon auch eher nicht so optimal, wie man sich darstellt. Und man kriegt dann einfach ein ganz gutes Gefühl, wie man das macht. Und ich glaube, was sehr wichtig ist, ist einfach, damit man ruhig dort ist und nicht zitternd und angstvoll, ist die Vorbereitung. Das heißt, mittlerweile muss ich mich auf Investorengespräche fast gar nicht mehr vorbereiten, weil ich halt meine Zahlen alle im Kopf habe,
ja.
Weil ich weiß, was man auf die Fragen antwortet. Beim ersten Investorgespräch ist es halt super wichtig, da kann man einfach mal die 100 wichtigsten Fragen von Investoren googeln, muss halt einfach jede Frage einmal beantworten, kann sich gegenseitig abfragen. Und wenn man die Zahlen und so weiter im Kopf hat, wenn man die ganzen Antworten zu den schwierigen Fragen, gerade diese, man kennt ja bei seinem Business auch immer die schwierigen Fragen, wenn es zum Beispiel ein Markt ist, wo es viele Wettbewerber gibt, da muss man halt alle Wettbewerber kennen und auch irgendwie entkräften können, was die schlechter machen und so weiter. Und wenn man das alles kann, kann man auch relativ unaufgeregt vor Investoren pitchen und weiß, dass man zu jeder Frage auch eine Antwort hat.
Du würdest auch wahrscheinlich unterschreiben, dass das, hast es auch ein bisschen selber gesagt, dass das mit der Zeit ins Blut übergeht, oder? Also während du am Anfang bestimmte Fragen wahrscheinlich einfach auswendig lernst oder Antworten auf Fragen, hat man das irgendwann so verinnerlicht, dass es einfach aus dem FF kommt und natürlich dadurch dann auch deutlich automatisierter und überzeugender mit der Zeit, oder?
Genau, also man kann sich natürlich auch viel besser, wenn man schon weiß, was man sagt, kann man sich viel besser darauf fokussieren, was man sagen möchte oder wie man es sagt, und kann dann auch leichter die Investoren überzeugen. Ich glaube, das ist ein bisschen wie Startup-Gründen. Startup-Gründen ist auch nicht eine Sache, die einem in die Wiege gelegt wird, sondern das ist was man lernt. Das ist ein Skill. Das ist wirklich eine Ausbildung. Und man sieht es bei vielen erfolgreichen Gründern, die schon 3, 4, 5 Startups gegründet haben. Die wissen halt sofort, was sie machen müssen, müssen nicht mehr drüber nachdenken. Es geht einfach in Fleisch und Blut über.
Kann ich unterschreiben. Ist auch das, was wirklich viel, viel Spaß macht. Man kann das lernen. Es dauert ein bisschen, aber man wird automatisch über die Zeit wirklich besser. Du hast ein Thema angesprochen, Wettbewerb. Uns würde interessieren, wer sind denn wirklich eure Wettbewerber oder wen seht ihr als Wettbewerber und ja, wen seht ihr vielleicht auch als größten Wettbewerber, Ludwig?
Genau, was Wettbewerber angeht, war es so, dass wir uns am Anfang darum gar nicht so die großen Sorgen gemacht haben, weil wir hatten dieses Problem erkannt und eigentlich gemerkt, es gibt erstmal keine Lösung oder wir wissen nicht von einer Lösung. Und wir haben natürlich dann trotzdem Research gemacht und es gibt einige Websites, die auch so eine Vermittlung anbieten, aber auf ein bisschen anderem Niveau. Und zwar, da können Organisationen auch Projekte reinstellen und freiwillige Projekte finden. Aber da muss man sich trotzdem per E-Mail oder Telefon melden. Das verbessert den Prozess zwar schon mal, weil man diese Transparenz schafft, aber gleichzeitig ist es noch nicht ganz abgeschlossen. Und was bei uns der Plan war und auch umgesetzt ist, ist, dass ich Projekte in einer App schnell und einfach finden kann. Dann, wenn mir das Projekt zusagt, weil es sehr einfach beschrieben ist, kann ich mich mit einem Klick dafür anmelden und weiß dann, wo und wann ich mich engagieren kann. Und dann nach dem Engagement kann ich ganz einfach mit den Leuten, mit denen ich da engagiert habe, über die App in Kontakt bleiben, dass ich auch diesen Social-Effekt habe. Und weil wir diesen ganzen Prozess abdecken und ich kein E-Mail hin und her mehr brauche oder Telefon, weil ich einen Chat habe und so halt fragen kann, wie man das eigentlich im 21. Jahrhundert machen sollte, ist halt der ganze Prozess vereinfacht und damit setzen wir uns eigentlich von allen Wettbewerbern ab. Wenn ich jetzt den einen großen Wettbewerber in Anführungsstrichen rausschreiben müsste, dann wäre das wahrscheinlich zum Beispiel Go Volunteer. Mhm. Die machen das schon sehr cool, mit denen sind wir auch in Kontakt, auch ein sehr cooles Team. Die machen aber halt vor allem viel Arbeit rund um Flüchtlinge und so weiter. Die haben, sind quasi ein bisschen thematisch spezifiziert, weil sie halt damals auch gegründet wurden, so um die 2015 rum, als es eben mit der Flüchtlingskrise in Deutschland am Peak war.
Bisschen spitzere Zielgruppe.
Genau, also spitzere Zielgruppe, weniger breite Auswahl an Projekten. Und wie gesagt, ich habe halt immer noch das Problem, dass ich mich halt per E-Mail oder sowas melden muss. Ja. Und viele, gerade die jüngeren Leute, die halt bei uns auf der Plattform sind, die wollen sich halt nicht per E-Mail und Telefon melden, weil halt dann meistens irgendwie der Kontakt abbricht, sondern die wollen halt einfach eine kurze Chat-Nachricht schreiben, hey, kann ich auch 2 Stunden später kommen? Und man muss sich eben auch bei uns selten über den Chat melden, weil man halt oft alles sehr konkret beschrieben hat und eben weiß, wann es stattfindet und wo es stattfindet.
Ein Kritikpunkt der Löwen in der Sendung oder ein großer Punkt des Diskurses war ja so ein bisschen das noch etwas unscharfe oder unklare Monetarisierungsmodell. Auf der Webseite habe ich gesehen bei euch, ihr habt neben dem Premium-Paket für die großen NGOs mittlerweile auch Sponsoring-Partner in verschiedenen Kategorien und ihr habt auch Klimapakete, wie ich gesehen habe. Wie hat sich denn, sage ich mal, euer Konzept von Ausstrahlung bis heute, was die Monetarisierung angeht, gegebenenfalls erweitert oder geändert? Oder wie sieht die Monetarisierung, also wie verdient ihr Geld heute überhaupt aus?
Genau, das ist ein Punkt, der uns auch ein bisschen eben gestört hat in der Ausstrahlung, weil wir haben lange über Monetarisierung mit den Löwen geredet, haben das auch klar dargelegt. Das wurde dann überwiegend rausgeschnitten und kam gar nicht vor. Das heißt, die 300 Zuschauer haben das nicht gesehen. Deswegen würde ich es eigentlich ganz gerne nochmal klarstellen. Mhm. Grundsätzlich ist NetzAct komplett kostenlos, sowohl für Non-Profits als auch für Freiwillige. Und große Non-Profits, die halt NetzAct wirklich extremer nutzen wollen und die dadurch auch besser finanziert sind, die haben dann oft ein Budget von 6- bis 7-stelligen Zahlen im Jahr. Die können einen monatlichen Beitrag zahlen, um in NetzAct extra Funktionalitäten zu bekommen.
Ja.
Und that's it. Und damit finanzieren quasi größere Organisationen die kleineren Organisationen mit. Und darüber finanzieren wir uns. Und ich will glauben, dass das ein sehr, sehr, sehr faires Geschäftsmodell ist, weil damit keine kleine Non-Profit, die kein Geld hat, ausgeschlossen wird. Auch die mittelgroßen Non-Profits, die NetzAct irgendwie zum Beispiel mit 20 aktiven Projekten nutzen, was sehr, sehr viel ist. Also das hat ja nur schon ein paar hundert Ehrenamtliche, die da arbeiten. Nutzen es auch kostenlos. Und dieses faire Geschäftsmodell ist, glaube ich, in der Sendung nicht so ganz rübergekommen, aber wir glauben, dass das tatsächlich uns auch zu einem Social Business macht, weil wir zwar natürlich unternehmerisch aktiv sind, aber gleichzeitig auch dieses Sozialziel verfolgen, dass wir jede Non-Profit oder jede Non-Profit die Möglichkeit geben, freiwillige Helfer über unsere Plattform zu finden. Und wie sich unser Geschäftsmodell da weiterentwickelt hat, ist eigentlich so, dass wir bei dem Volunteering gesehen haben, viele Leute machen das und es funktioniert auch super gut. Aber leider gerade zum Beispiel Eltern, die halt irgendwie Beruf und Kinder ja, gleichzeitig handeln müssen, haben oft wenig Zeit, sich zu engagieren. Aber auch die wollen was Gutes tun. Und da haben wir halt gesagt, okay, what else kann man machen? Und neben dem Zeitspenden haben wir deswegen auch eine Geldspendenfunktionalität hinzugefügt. Und da kann man auch ganz einfach mit einem Klick Geld für ausgewählte, handselektierte Projekte spenden. Man weiß ganz konkret, was man macht. Also man pflanzt zum Beispiel einen Baum mit 1 Euro oder man kann eine Brille finanzieren mit 1 Euro. sodass man quasi nicht nur einfach 50 Euro an UNICEF spendet und dann ist das Geld weg und weiß nicht, was damit passiert, sondern es ist wirklich ganz konkret für einen Zweck. Und was das Klima-Abo betrifft, was du angesprochen hast, ist auch eine ganz interessante Sache, weil mit diesen Spenden und dem Volunteering haben wir eigentlich sehr gut alles abgedeckt, haben wir gedacht. Mhm. Und unsere Vision ist ja, einen Raum zu schaffen für Leute, die was Gutes tun wollen. Aber leider ist es so, dass immer, gerade die jüngeren Leute, aber immer mehr Leute wollen ja was fürs Klima tun. Und man kann sich erstaunlich schwer für das Klima einsetzen, wenn es ums Volunteering geht. Weil man kann einfach nicht rausgehen und irgendwie einer anderen Person helfen, sich zu integrieren, wie es mit der Flüchtlingsarbeit möglich ist. Sondern man kann sich politisch engagieren, um da was zu verändern. Man kann auf die Straße gehen, wie Fridays for Future. Aber sonst gibt es kaum Möglichkeiten. Und da haben wir zusammen mit unseren Nutzern uns hingesetzt und überlegt, okay, was kann man machen? Und es gibt halt sehr viele Klimaschutzprojekte, ja, die absolut Unterstützung brauchen. Und da haben wir gesagt, hey, es kann eigentlich nicht sein. Diese Klimaschutzprojekte sind eigentlich super günstig im Vergleich, was man damit erreicht. Aber die Leute wissen nicht davon. Und die Leute zahlen jeden Monat 10 Euro für Netflix, zahlen jeden Monat 10 Euro für Spotify. Aber wieso gibt man nicht auch Geld fürs Klima aus? Und jeder Deutsche hat einen CO2-Ausstoß äquivalent von 11,3 Tonnen, was relativ viel ist. Aber wenn man bedenkt, dass man mit weniger, als man für Spotify ausgibt im Monat, diesen Treibhausausstoß kompensieren könnte, also ausgleichen, sodass man eine Klimabilanz von null hat und damit klimaneutral auf der Erde lebt, dann ist es plötzlich super günstig, aber niemand weiß davon. Und jeder ist eigentlich begeistert, wenn er davon hört und denkt sich, kann das wirklich so sein? Und dann erklären wir halt, ja, die Projekte, die kompensieren tatsächlich CO2, die sind auch verifiziert und zertifiziert von der UN nach einem Goldstandard, der extrem hohe Anforderungen an die Projekte macht, dass die auch dieses CO2, was sie versprechen, auch wirklich dann ausgleichen und einsparen. Und deswegen haben wir jetzt vor kurzer Zeit auch dieses Klimaschutzpaket gelauncht. Das kommt auch sehr gut an. Und gerade jetzt, ich meine, am Freitag geht es wieder los mit Fridays for Future, mit einer globalen Demonstration. Und ich glaube, Corona hat da denen so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Aber eigentlich langsam verstehen auch wieder die Leute, wie kritisch die Situation ist. Und weil unsere Vision eben ist, einen Raum zu schaffen für Leute, die was Gutes tun wollen und Klima halt einfach eines unserer relevantesten Probleme im 21. Jahrhundert ist, haben wir das auch noch hinzugefügt.
Wann habt ihr das hinzugefügt, Ludwig? Wann habt ihr den Klimapaketen gestartet?
Wir haben das tatsächlich in drei Schritten jetzt hinzugefügt.
Okay.
Also der erste Schritt war schon relativ früh, schon vor ein paar Monaten, da haben wir quasi in so Pilotphase gefahren mit ausgewählten Nutzern. Und jetzt haben wir vor ein paar Wochen quasi so eine Art Soft-Launch gemacht, also ohne es groß anzukündigen, einfach allen Nutzern anzuzeigen. Und jetzt kommt eigentlich so die dritte Phase, wo wir alles sehr gut so ausgeregelt haben, kommunikationstechnisch verbessert haben und jetzt wollen wir das auch bewerben.
Okay, kannst du schon sagen, wie viele Interessenten bzw. Abonnementen des Klima-Abos ihr bereits habt, Stand September?
Wir haben schon ein paar hundert.
Okay, also es ist schon ein Produkt, ich nenne es jetzt mal Produkt, was auch von eurer Nutzerbasis sehr gut angenommen wird, ja?
Genau. Ja, es ist auch einfach eine spannende Sache, weil ich glaube, dass viele Leute immer das Gefühl haben, ich will was fürs Klima tun, aber ich weiß nicht wie. Und das ist halt wieder eine Hands-on-Sache, wo man versteht, okay, wenn ich das mache, dann weiß ich, dass CO2 eingespart wird. Und ich plötzlich kann plötzlich was fürs Klima tun, ohne jetzt einen riesen Aufwand zu haben, weil ich jetzt ja nicht, keine Ahnung, nicht auf mein Auto verzichten muss und auf mein Flugzeug und so weiter.
Ja.
Aber was auch eine wichtige Sache ist, wir wollen natürlich nicht nur CO2 ausgleichen, sondern wir wollen auch die Leute motivieren, dass sie weniger CO2 ausstoßen. Und deswegen ist auch ein wichtiger Teil dieses Klimapakets, dass wir den Leuten Tipps geben, wie sie einfach und schnell weniger CO2 ausstoßen. Also zum Beispiel, die großen Treiber sind ja Mobilität, macht es mehr Sinn, mit dem Zug zu fahren oder manchmal auch vielleicht mit dem Reisebus. Macht es mehr Sinn, auf welche Heizung muss ich setzen, wie muss ich meine Ernährung umstellen und so weiter. Und da haben wir einen ganzen eigenen Klimablog geschrieben, wo das alles sehr präzise aufgegliedert ist und vor allem, wo die Leute auch die Sachen machen können, die wirklich einen Unterschied machen.
Ja.
Also es bringt nichts, einmal auf die Avocado zu verzichten, aber dann mit dem Auto nach Berlin fahren, weil wenn ich einmal auf diese Avocado verzichte, habe ich halt im Vergleich mit dem Auto nach Berlin nichts geschafft. Wenn ich aber gleichzeitig einmal auf, zum Beispiel auf diese Tour verzichte, kann ich das ganze Jahr Avocado essen, habe trotzdem geringeren CO2-Ausstoß. Ja,
finde ich gut. Ich glaube, ihr macht so ein bisschen den Impact der einzelnen Handlungen, also die Auswirkungen der einzelnen Handlungen transparent und macht die auch ein bisschen vergleichbar. Finde ich eine sehr, sehr gute Sache. Lass uns vielleicht mal noch ein bisschen weitergehen. Ludwig, ihr in der Show seid ihr ja insbesondere zu Beginn, also zumindest was den Schnitt angeht, ordentlich mit Gegenwind konfrontiert gewesen. Ja. Insbesondere du hast da auf mich einen beeindruckend ruhigen und souveränen Eindruck gemacht. Hast ja, sage ich mal, auch so insbesondere den langen Monolog von Dagmar Wöhrl irgendwie entgegengenommen und hast den mit "Lass uns doch da noch mal mehr ins Detail gehen" aufgefangen und eher so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Dafür auch der goldene Fuchs von meiner Person am Montag. Wie lernt man das und hast du Tipps für unsere HörerInnen, wie man in so einer angespannten Situation Entspannung schaffen kann, ja, und wie man sozusagen so eine schwierige Situation gut meistern kann?
Also ich glaube, was wir als Vorbereitung gemacht haben, was auf jeden Fall sinnvoll war, sich alte Folgen anzuschauen und auch thematisch ähnliche Startups, weil zum Beispiel Herr Kofler, der natürlich auch am Anfang relativ stark gegen uns gewettert hat, ja, der hat den sehr ähnlichen Monolog in der letzten Staffel schon gebracht, bei Surplus, die auch quasi Sozialunternehmer sind, die auch was Gutes machen, aber auch ein starkes Geschäftsmodell haben. Und da war auch wieder dieselbe Thematik, darf man was Gutes tun und Geld verdienen? Wir sagen ja, weil sonst heißt es ja, ich darf nur mit Schlechtem tun Geld verdienen, was keinen Sinn ergibt. Und um ruhig zu bleiben, ich glaube, das ist einfach wichtig, das ist ein bisschen die Erfahrung. Wir kriegen oft, sag ich mal, öfter so diese Frage, ja, Moment mal, wenn ihr Ehrenamt macht, darf man damit Geld verdienen? Wir selber machen kein Ehrenamt, wir verdienen kein Geld, dass sich Leute engagieren. Sondern womit wir Geld verdienen, ist, dass wir Non-Profits einen Mehrwert bieten, dass die ihre Zeit, die sie sonst damit verschwenden, Ehrenamtliche zu finden, plötzlich in ihre Projekte stecken können. Und das finden sie cool und das wollen sie öfter machen. Und diesen Mehrwert, den bezahlen die großen Non-Profits. Und ruhig bleiben ist, glaube ich, einfach die Erfahrungswerte, die man hat. Das heißt, viel mit Leuten sprechen, viele Pitches machen, viele Fragen beantworten. Und ja, es ist Fernsehen. Das heißt, man muss natürlich auch wenn man es vielleicht selber das Gesicht gerne verziehen wollen würde, muss man halt ruhig bleiben und das entspannt entgegennehmen, auch die kritischen Fragen.
Absolut. Bin ich völlig, völlig bei dir. Das Thema Social Business versus Geld verdienen war natürlich in der Show schon sehr prägnant. Ja, in den Augen der Löwen war das ein Gegensatz. In unseren Augen bei Löwengeflüster ist es keineswegs ein Gegensatz. Habt ihr denn während und nach der Show genau auf diese Thematik von außen, von Dritten auch nochmal Reaktionen bekommen, Nachfragen, vielleicht auch irgendwie sehr kritische Kommentare? Oder wie ist diese Diskussion extern nach der Show weitergegangen?
Ja, also die Reaktion auf die Show war natürlich irre. Wir haben hunderte oder tausende Nachrichten bekommen und das meiste war wirklich super positiv. Also die meisten Leute haben uns genau das gesagt, hey, es kann doch nicht sein, die Leute investieren da in Sachen, die niemand braucht, viel Geld zu verdienen. Und wenn es plötzlich was gibt, was Leuten was Geld verdient, aber gleichzeitig halt auch was Gutes tut, dann geht es nicht. Da haben uns viele bestärkt und das fanden wir auch extrem cool. Wir hatten auch ein bisschen Angst, dass es falsch rüberkommt, aber viele Leute verstehen natürlich dann auch dieses System, dass es eigentlich keinen Sinn ergibt. Und wir haben natürlich aber auch kritische Stimmen bekommen, das war aber meistens dann weniger direkt an uns gerichtet, sondern natürlich irgendwelche Leute, die einfach wild auf Twitter oder so kritisieren. Und die haben natürlich auch aufgenommen, haben denen auch meistens geantwortet und versucht zu überzeugen. Und das ging auch eigentlich teilweise ganz gut. Aber manche Leute haben halt eine fixe Meinung und damit muss man leben. Es gibt ja immer zwei Meinungen.
Absolut. Das ist auch gut so, ja, dass es da einen Diskurs gibt. Eine Frage, die trotzdem im Raum wahrscheinlich stehen bleibt, unabhängig der Diskussion ist euer Modell per se ein Investment Case für einen klassischen Investoren-Pitch? Ja, also ich meine, du hattest gemeint, ihr seid nicht proaktiv auf die Idee gekommen, sondern der Sender oder das Showformat ist auf euch zugegangen. Daher, also siehst du euer Modell als klassischen Investoren-Case oder ist es eher ein Modell, wo man alternative Finanzierungsmöglichkeiten sich doch etwas im Detail mehr anschauen muss?
Also ich sehe unser Modell schon als klassischen Investoren-Case, weil tatsächlich unser Geschäftsmodell schon nicht schlecht ist. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir haben ja auch also einen Social Impact Investor an Bord, aber wir haben auch mit vielen normalen Investoren, also normalen, die jetzt keinen Social Impact Fokus haben, gesprochen. Und das stört ja eigentlich jetzt nicht, dass wir da so einen Social Impact Fokus haben. So ein Ding ist halt darum, dass die Zahlen gut sind, dass man wachsen kann und dass man natürlich am Ende auch ein nachhaltiges Business hat. Ich glaube, was auch viele freut, ist einfach, dass man den Trend von dieser Nachhaltigkeit mit aufnimmt. Und ich glaube, unternehmerisch ist es eben auch so, dass sich viel in Richtung Sozialunternehmertum bewegt. Und deswegen ist es auf jeden Fall auch ein klassischer Investoren-Case. Wenn natürlich auch die Social-Impact-Investoren deutlich stärker an uns interessiert sind, weil die natürlich sowohl auf der Social-Impact-Seite als auch auf der unternehmerischen Seite beide Sachen sehr interessant finden.
Ludwig, der Nico hat bei Twitter nach seiner Reaktion mitgeteilt, dass er weiterhin mit euch in Verbindung bleiben möchte. Ist dies denn in den letzten Monaten wirklich der Fall gewesen? Und wenn ja, in welcher Form und Art und Weise ist er vielleicht aktuell wirklich noch bei euch eingebunden?
Wir haben tatsächlich, wir waren gleich in Kontakt nach der Show, irgendwie ein paar Tage danach, mit Nico und haben relativ viel geschrieben. Wir haben, er darf natürlich vor der Show nichts mit uns machen, ja, weil es noch nicht bekannt war. Jetzt nach der Show werden wir mal schauen, ob wir vielleicht was zusammen machen, also jetzt weniger in Richtung Investment, aber vielleicht gibt es andere Möglichkeiten, was man zusammen machen könnte. Aber
Markenbotschafter für euch vielleicht, ja, in irgendeiner Art und Weise.
Zum Beispiel Markenbotschafter, ja, oder halt auch mal zusammen ein Projekt machen, was halt irgendwie gewisse Aufmerksamkeit uns bringt und auch ihm. Also gibt es viele Möglichkeiten, das haben wir aber noch nicht genau besprochen. Und das werden wir jetzt dann die nächsten Wochen mal sehen.
Okay. Ludwig, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und diese offenen Auskünfte und die zusätzliche Informationen und Hintergründe, die du uns hier gegeben hast. Bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ich finde euer Engagement und auch euer Modell wirklich super und wünsche euch auf der weiteren Reise ganz viel Erfolg. Letzte Frage vielleicht meinerseits. Sucht ihr aktuell noch Investment für weiteres Wachstum oder wie ist hier der Stand?
Eine Reaktion war natürlich auch, dass viele Investoren auf uns zugekommen sind nach der Sendung,
ja,
und gefragt haben, ob wir mal quatschen können und so weiter, weil sie es sehr interessant finden. Und weil wir jetzt tatsächlich ja an der Expansion arbeiten wollen, wir sind zwar nicht so zeitkritisch, aber wir überlegen schon, dass wir nochmal eine Investitionsrunde Anfang nächsten Jahres machen. Und da freuen wir uns natürlich auch, wenn noch mehr Investoren mit uns in Kontakt kommen.
Dann würde ich sagen, lassen wir das genauso stehen. Wer Interesse hat, kann sich gern sicherlich bei dir melden. Vielen Dank für dieses sehr aufschlussreiche und angenehme Gespräch. Alles, alles Gute und bis bald, würde ich sagen.
Danke auch, hat Spaß gemacht.
Ciao, mach's gut, Ludwig.
Damit haben wir schon das Ende von diesem Löwengeflüster Deep Dive erreicht. Vielen Dank an Ludwig und Julius. Ein super spannendes Interview aus meiner Sicht. Wenn es euch auch gefallen hat, wir freuen uns auf Feedback unter podcast@löwengeflüster.de und empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn abonnieren auf Spotify, Google Podcast und Apple Podcast oder sonst überall, wo ihr Podcasts findet. Vielen Dank und schöne Woche.